Normalerweise fängt man Predigten ja mit irgendwie einer Geschichte oder Einleitung an. Das machen wir heute nicht. Unsere Geschichte ist so lang und so spannend, dass wir direkt reinstarten wollen. Und ihr werdet mindestens doppelt so viel von der Predigt mitnehmen, wenn ihr sie mit aufgeschlagener Bibel verfolgt und ab und zu auch einen Blick reinwerft. Nur die Bibel aufzuschlagen ist auch ein bisschen wenig. Und wenn du heute neu hier bist oder noch nicht so oft in der Bibel gelesen hast, dann lass mich dir kurz erklären, wie die Bibel funktioniert, wie man sie am besten liest und auch weiß, wo man gerade ist. Du kannst gerne auf den ausgeschlagenen Bibeln die Seite 284 aufschlagen. Dort findest du unseren Predigttext und oben drüber siehst du dann, dass dort 1. Samuel steht. Das ist ein Buch von 66 Büchern aus der Bibel und die großen Zahlen, die dort stehen, das ist jetzt hier die 9, dort fängt es an. Das sind die Kapitel und die kleinen Zahlen, die so am Anfang von den einzelnen Zeilen stehen, das sind die Verse. Und wir werden uns heute viele Verse anschauen. Wir werden das Kapitel 9 nicht noch einmal lesen, aber dann nachher noch das Kapitel 10 lesen, weil wir heute 2 Kapitel haben, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Wir wollen heute, ich habe die Predigt versucht in 2 Teile aufzugliedern. Der erste Teil wird einfach sein, wir wollen uns so ein bisschen in die Geschichte hinein versetzen und uns anschauen, was mit diesem Saul hier passiert ist. Und dann wollen wir uns in einem zweiten Teil 2 Bereiche ansehen, was das mit dir und mir heute zu tun hat. Es lohnt sich, sich beim ersten Teil, auch wenn er vielleicht ein bisschen länger ist, anzustrengen mitzukommen, weil dann der zweite Teil wirklich Kraft hat, auch unser Leben zu verändern. Deswegen starten wir jetzt rein. Ich möchte noch einmal beten, dass Gott uns Wachheit schenkt. Vater, darum bitten wir dich, dass du unsere Herzen, unsere müden Herzen anrührst, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du mein Reden segnest und dass wir es aufnehmen dürfen als dein Wort, der du so gut bist zu uns, dass du uns nicht im Dunkeln lässt über das, was du uns zu sagen hast, sondern uns gerne und offen mitteilst, wer du bist und was du tust. Wir bitten das zu deiner Ehre und im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ein Mann nach dem Herzen des Volkes. Wir befinden uns in Israel zur Zeit der Richter. Richter, das waren Leute, die für Gott im Volk Israel eingetreten sind und die das Volk geleitet haben. Und zu der Zeit war Israel nicht so ein zusammenhängender Staat, sondern mehr noch wie so ein Geflecht von verschiedenen Stämmen. Ja, 12 Stämme Israels, die noch so ein bisschen lose miteinander verbunden waren, alle noch ein bisschen unabhängig voneinander. Das Land Israel wird geplündert regelmäßig von Philistern und anderen Feinden, Leuten, die um das Land herum gewohnt haben. Und es gibt aktuell einen Richter, der heißt Samuel. Samuel ist ein schöner Name, ich heiße auch so. Und Samuel ist mittlerweile ein alter Mann, der eng im Austausch mit Gott steht. Und wer letzte Woche da war, da haben wir gesehen, dass das Volk Israel einen Wunsch hatte. Sie haben gesagt, Samuel, bevor du stirbst, deine Söhne sind irgendwie zu nichts zu gebrauchen, was geistliche Dinge angeht, bevor du stirbst, bitte gib uns einen König und wir wollen so einen König, wie ihn die Völker um uns herum auch haben. Bitte gib uns einen König, wie ihn alle anderen auch haben. Damit haben sie gesagt, wir wollen endlich vereint sein, wir wollen militärisch stark sein, wir wollen in der Weltpolitik mitmischen, aber das, was vor allem sie damit zum Ausdruck gebracht haben, wir wollen nicht Gott allein als unseren König, sondern wir wollen einen König nach unserem Herzen. Wir wollen jemanden, der so ist, wie alle anderen Völker ihn auch haben. Überraschenderweise hat Gott diesem Wunsch zugestimmt. Er hat das Volk nicht augenblicklich gerichtet, wie es das Volk verdient gehabt hätte, sondern er hat diesem Wunsch zugestimmt und Samuel hatte das Volk entlassen. Und jetzt ist die große Frage, mit der dann Kapitel 9 startet, wer wird der erste König Israels und wie ist dieser König drauf? Wer wird der erste König Israels und wie ist er drauf? Und der Schreiber beginnt hier in Kapitel 9, Vers 1 mit einer Vorstellung von Sauls Vorfahren. Und das Erste, was auffällt, wenn man das Buch mal so am Stück liest, das letzte Mal, wo jemand so vorgestellt wurde, das war Samuel selbst. In Kapitel 1, Vers 1, also das ganze Buch, fängt genau so an, dass Samuel so vorgestellt wird wie Saul hier in Kapitel 9, Vers 1. Beide starten mit der Vorstellung ihrer Väter bis in die fünfte Generation. Es ist bei beiden genau gleich. Was auch auffällt, beide haben sehr ähnliche Namen. Samuel, Saul. Es gibt nur einen bedeutenden Unterschied zwischen Samuel und Saul. Und ich glaube, Kapitel 9, Vers 1 will uns direkt damit hineinnehmen und uns zeigen, was dieser Unterschied ist. Samuel heißt erbeten von Gott. Saul heißt erbeten ohne Gott. Der große Unterschied zwischen Samuel und Saul wird direkt am Anfang schon vom Namen her sichtbar. Der eine ist der Erbetene von Gott und der andere, da fehlt Gott irgendwie. Es ist der Erbetene. Man könnte eher sagen, es ist der Erbetene des Volkes. Es ist der Mann nach dem Herzen des Volkes. Saul heißt erbeten. Das Zweite, was bei der Vorstellung von Saul auffällt, ist, dass Saul aus dem Stamm Benjamin kommt. Ein Jude, der das hier gelesen hätte, der hätte wahrscheinlich seine Kippe abgenommen, hätte sich am Kopf gekratzt, weil das auf mehrere Weisen komisch ist, dass er aus Benjamin kommt. Das Erste, Benjamin ist einfach, wie Saul es auch später sagt, der kleinste und damit der unbedeutendste Stamm aus Israel. Der jüngste Sohn von Jakob, klein, unbedeutend. Das Zweite, Benjamin ist ein brutaler, er ist ein gewalttätiger Stamm. Vielleicht kennen manche von euch die wahrscheinlich brutalste Geschichte der ganzen Bibel aus dem Richterbuch, Ende des Richterbuches, wo eine Stadt, aus der Saul tatsächlich kommt, in dieser Stadt hatten Männer der Stadt eine Frau zu Tode vergewaltigt und die Frau wurde danach komplett platt gemacht und zerstört. Nur wenige Jahre bevor das hier passiert. Also Saul kommt aus dem kleinsten, unbedeutendsten Stamm, aus einem Stamm, der brutal und gewalttätig ist. Aber das Schlimmste, drittens, Benjamin war nicht der Stamm, aus dem Gott seinen Herrscher versprochen hatte. Wir sehen bereits in 1. Mose 49, dass Gott gesagt hatte, aus Juda soll der Herrscher kommen. Aus Juda wird der kommen, der mein Volk führen wird. Das Zepter wird von Juda nicht weichen. Das heißt, ein Jude, der das gelesen hat, wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Saul kann es irgendwie letztendlich nicht ganz sein. Bisschen ernüchternd bis hierhin. Aber immerhin, und das ist das Schöne, Saul kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus. Sein Vater hatte Esel oder Eselinnen, er hatte Felder, er hatte Knechte, das lesen wir auch später noch. Und er wird hier als angesehen oder man könnte auch übersetzen als wohlhabend beschrieben. Und noch mehr, Saul selbst ist mega beeindruckend. Er ist jung, er ist schön, er ist gut aussehend. Wenn ein Israelit ihm in die Augen schauen wollte, musste er erstmal auf einen Hocker steigen. Er war der Traum einer jeden Basketballmannschaft. Er würde mit Sicherheit jede Wahl zum Mr. Israel gewinnen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Und jeder Spiegel würde antworten, es ist Saul. Es ist Saul. Das hört sich mal nach einem echten König an. Ein Mann, zu dem man im wahrsten Sinne des Wortes aufschauen kann und muss. Ein echter Mann nach dem Herzen des Volkes. Und jetzt ist die Frage, was wird wohl die erste Geschichte sein, die wir über Saul lesen? Wird er eine große Schlacht führen? Wird er jemandem wie Goliath auf Augenhöhe begegnen? Nein, was dann passiert, ist etwas seltsam. Sauls Papa, Kisch, er kommt verschwitzt von seinem Feld und sagt, Saul, unsere Eselinnen sind abgehauen, die sind irgendwie weggelaufen. Hör zu, du musst diese Esel wiederfinden, nimm einen Knecht und geh sie suchen. Sie durchstreifen die Gegend einen Tag, zwei Tage, drei Tage, aber sie finden die Viecher nicht. Irgendwann ist Saul am Ende und macht den Vorschlag, wieder umzukehren, damit Papa Kisch sich keine Sorgen macht um ihn und den Knecht. Interessanterweise sagt dann der Knecht und nicht Saul Folgendes. Hier in der Gegend wohnt ein Mann, der ziemlich berühmt ist. Es ist ein Mann Gottes. Lass uns hingehen und ihn fragen, was mit unseren Eselinnen passiert ist. Die erste Idee, die Saul hat, ist, wir können ihn aber gar nicht bezahlen. Der Knecht sagt, ich habe noch ungefähr 1,32 Euro dabei. So viel soll das wert gewesen sein. laut einem Ausleger. Und Saul sagt, okay, 1,32 Euro reichen mir, dann lass uns losgehen und diesen Mann Gottes suchen. Wie ist der erste König Israels drauf? Aus dieser kurzen Unterhaltung lernen wir zwei erschreckende Dinge über Saul. Das erste, Saul hat anscheinend kein besonderes geistliches Interesse. Der große Prophet und Richter Israels, Samuel, er wohnt gar nicht weit weg von Sauls Heimatort, wahrscheinlich nur ein paar Kilometer. Kapitel 3, Vers 20 aus dem ersten Buch Samuel sagt uns, dass er bekannt und berühmt war in ganz Israel. Also alle möglichen Leute kannten Samuel. Und sogar der Knecht von Saul kennt Samuel und weiß, dass Samuel dort wohnt, aber Saul selbst kennt ihn nicht. Es ist noch nicht einmal Sauls Vorschlag, Gott um Hilfe zu fragen, sondern auch da ist der Knecht derjenige, der ihm diesen Vorschlag unterbreitet. Und das Zweite, er hat nicht nur kein besonderes geistliches Interesse, sondern er meint, sich die Dienste Gottes erkaufen zu können. Er sagt hier quasi, ohne Moos nichts los. Er hat damit die Gnade Gottes, wie Gott funktioniert, dass wir ihn bitten und er gerne und bereitwillig uns gibt, hat er nicht verstanden. Er meinte sich, die Dienste Gottes erkaufen zu können. Saul, ja, er ist ein Gutaussehender, er ist ein Wohlhabender, er ist ein junger Mann, aber geistlich gesehen spielte er in der vierten statt in der ersten Liga. Wie geht die Vorstellung des neuen Königs weiter? Sie treffen auf einige junge Frauen, die holen Wasser, sie fragen sie nach dem Weg und dann kommen sie und treffen Samuel. Gott hatte Samuel bereits vorher gesagt, dass Saul kommen würde und bekommt in diesem Moment noch einmal von Gott gesagt, das ist der Mann, auf den du gewartet hast, den ich dir bringen wollte. Und bei dieser Ankündigung in den Versen 16 und 17 ist etwas sehr spannend. Dort wird viermal, Gott sagt viermal hintereinander, dass Saul der König von Gottes Volk sein wird. Er redet von meinem Volk, er ist der König über mein Volk, es ist mein Volk, es ist mein Volk. Viermal hintereinander sagt er, Saul kommt, aber er wird der König über mein Volk. Ich bin weiterhin der wahre König. Auf einmal wird es in der Geschichte ziemlich peinlich. Ein Fremdschämmoment. Saul kommt zu Samuel und fragt den großen Mann Gottes, entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? Wissen Sie, wo der Seher ist? Und Samuel, ja, ich habe ihn heute schon im Spiegel gesehen. Ich bin der Seher. Das ist schon fast ironisch. So wenig kennt Samuel Saul, dass er sogar vor ihm stehen kann und ihn nicht erkennt. Als würde man nach diesem Wahlkampf und allen Gesichtern auf Plakaten Friedrich Merz nicht erkennen, wenn man vor ihm steht. Samuel, er nimmt das ganz gelassen hin. Er sagt, dass die Eselinnen gefunden worden sind. Und dann lädt er Saul als seinen Ehrengast ein. Er behandelt ihn schon dort wie einen König. Er gibt ihm einen Ehrenplatz unter seinen Gästen. Er gibt ihm das beste Stück Fleisch. Er gibt ihm den besten Schlafplatz der damaligen Zeit auf dem Dach, wo man wenigstens ein bisschen kühle Brise abbekommen hat. Und er sagt ihm, dass ihm alles in Israel gehört. Saul hat bis dahin noch nicht viel davon verstanden. Natürlich nicht. Wer könnte es ihm verübeln? Und früh am nächsten Morgen weckt Samuel Saul auf. Sie gehen aus der Stadt und Samuel schickt den Knecht von Saul voraus. Und was dann passiert, lesen wir jetzt in Kapitel 10. Lest gerne mit mir mit. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zeltsach. Die werden dir zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen. Und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal. Siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag. Und als sie nach Gibeah kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander: Was ist mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort sprach: Wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Propheten? Und als seine Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibeah. Es sprach aber Sauls Oheim oder auch Onkel zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hingegangen? Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel. Da sprach der Oheim Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel? Saul antwortete seinem Oheim: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpah und sprach zu den Israeliten: So sagt der Herr, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat, und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn noch euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin. Als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn: Ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König! Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Auch Saul ging heim nach Gibeah, und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er tat, als hörte er es nicht. Saul und Samuel sind allein am Rand der Stadt. Samuel nimmt Öl und er gießt es auf Saul aus. Das hat man gemacht, um Menschen als Diener Gottes über das Volk Gottes zu bestätigen. Das wurde sowohl bei Königen gemacht, als auch bei Priestern und auch bei Propheten. Alle diese Gruppen waren Stellvertreter Gottes für bestimmte Aufgaben. Ja, Priester haben Opfer gebracht und Gott stellvertretend für das Volk gedient, in der Stiftshütte, später auch im Tempel. Propheten haben an der Stelle Gottes zum Volk gesprochen. Sie haben die Worte Gottes dem Volk überliefert. Und Könige waren an der Stelle Gottes Herrscher über das Volk, die das Volk richten sollten, die dem Volk Leitung und Führung auch im Krieg geben sollten. Alle diese Gruppen waren Gesalbte, auf Hebräisch Messiasse. Ja, ein Messias ist ein Gesalbter. Also Saul wird hier von Samuel zu einem kleinen Messias gemacht, zu einem Gesalbten Gottes. Und dieser Saul soll jetzt an der Stelle Gottes über Gottes Volk herrschen. Gott installiert hier einen König nach dem Herzen des Volkes. Danach macht Samuel etwas, das alle Glückskeksehersteller dieser Welt neidisch werden lässt. Er gibt Saul nämlich ganz genaue Voraussagen, was ihm passieren und wer ihm begegnen wird. Menschen fallen heutzutage oft auf Wahrsager herein, weil Wahrsager einfach gut darin sind, ganz allgemeine Infos jemandem weiterzugeben. Und man denkt dann, oh wow, genau das habe ich erlebt. Ja? Morgen wird dir jemand begegnen, auf den du dich lieber nicht einlassen solltest. Du stehst an der U-Bahn, siehst eine torkelnde Person und denkst dir, wow, mein Horoskop hatte recht. Auf diese Person sollte ich mich wirklich nicht einlassen. Sind Samuels Aussagen auch so? Nein. Sie sind nicht so. Er sagt Saul, du wirst zwei Männer beim Grab von Rahel treffen, die dir sagen, dass die Esel wieder da sind. Dann kommst du zu einer ganz bestimmten Eiche, wo dir drei Männer begegnen. Einer hat drei Brote, einer hat drei Ziegen, einer einen Krug mit Wein und die werden dir genau zwei Brote davon geben. Dann kommst du zu einem ganz bestimmten Ort, wo ganz viele Propheten sind, die haben ganz bestimmte Instrumente dabei und der Geist Gottes wird über dich kommen und du wirst in Verzückung geraten und irgendwie ein charismatisches Erlebnis haben, was uns nicht genau beschrieben wird. Und all das wird heute noch passieren. Genau das trifft genauso ein. 1:1. Das hier sind alles keine Zufälle, die Samuel sich vielleicht mal ausgedacht hat, sondern das sind von Gott geplante Zeichen, um Saul und uns zu bestätigen, diesen König, Saul, hat Gott persönlich ausgesucht. Saul soll über Israel herrschen. Mr. Israel kommt dann nach dieser lebensverändernden Erfahrung nach Hause, aber er verschweigt erstmal, was passiert ist. Und zu diesem Zeitpunkt wissen nur zwei Leute davon, dass Saul der neue König, der erste König über Israel ist. Die erste Person ist Samuel, die zweite Person ist Saul. Aber der Text endet so nicht, sondern Samuel ruft das Volk zusammen. Und er sagt ihnen noch einmal, ihr hattet einen bösen Wunsch, das war nicht gut, euch einen König zu wünschen, wie ihn alle Völker um euch herum haben, anstatt Gott als König anzuerkennen. Und dann wirft er das los. So hat man damals Gottes Rat gesucht, weil man wusste, Gott ist derjenige, der auch das Los so führt, wie er möchte. Und das Los fällt natürlich auf Benjamin. Dann würfelt er nochmal. Vielleicht hat er nicht gewürfelt, vielleicht gab es andere Arten zu losen. Dann würfelt er nochmal die Familie von Saul. Und noch einmal Saul. Saul? Hallo? Saul, wo bist du? Saul scheint gar nicht hier zu sein. Die Menge schaut sich verwundert um und wie einen verlorenen Autoschlüssel suchen sie alles ab, aber sie finden ihn nicht. Und ganz interessant, am Anfang haben wir schon mal eine Begebenheit gehabt, in Kapitel 9, wo Leute etwas nicht finden. Nämlich Saul und sein Knecht. Sie haben die Esel gesucht und haben sie nicht gefunden. Dort haben wir gesehen, Saul hat nicht den Rat Gottes gesucht, sondern sein Knecht ist derjenige, der auf die Idee gekommen ist. Im Gegensatz zu Saul sind die Leute hier sehr viel schneller dabei, sich direkt an Gott zu wenden. Und sie fragen Gott, Gott, wo ist Saul? Und Gott sagt ihnen, er hat sich beim Tross, beim Gepäck versteckt. Warum hat Saul das gemacht? Warum versteckt er sich? Das wird uns hier nicht beschrieben, aber wir wissen aus späteren Kapiteln, dass Saul eine Person ist, die große Angst vor Menschen hat und die große Angst davor hat, dass Menschen etwas Schlechtes über ihn denken könnten. Saul, er war ein Mann voller Menschenfurcht. Er tritt hier schon nicht als Leiter auf und auch später tritt er nicht als Leiter auf, der für Gottes Sache auch gegen Gegenwehr eintritt. Sie holen ihn und dann streckt der größte Mann des Volkes seine Schönheit aus dem Gepäck Richtung Himmel. Und das ganze Volk steht da und sagt, wow, sieht der gut aus. Wow, ist der aber groß. Ich habe noch nie jemand gesehen, der so groß ist. Und hier ist er wieder, Saul, der Erbetende. Saul, ein Mann nach dem Herzen des Volkes. Er ist ein König nach menschlichen Maßstäben, wie ihn alle anderen auch hatten. Und deswegen ruft das Volk dann, lang lebe der König. Solch einem König wollen wir folgen. Zumindest die meisten sagen das. Lang lebe der König. Samuel schreibt noch einmal die Rechten und Pflichten des Königs auf und dann geht jeder nach Hause. Auch Saul geht mit einigen Männern, die jetzt seine Soldaten sind und ihn als König anerkennen. Und erstaunlicherweise endet der Text nicht mit der Anerkennung Sauls, sondern mit ein paar Bösewichtern, die hier ruchlose Leute genannt werden, die Saul nicht als König anerkennen. Ende unserer Geschichte. Diese zwei Kapitel sind keine typische Vorstellung eines Königs. Sie sind auch nicht besonders gut geeignet für Wahlwerbung, die Saul hätte betreiben können. Warum stehen diese Kapitel überhaupt in der Bibel und was wollen sie uns sagen? Ich hoffe, ihr habt bis hierhin durchgehalten. Jetzt wollen wir hoffentlich sehen, was der Text uns sagt. Das Erste, was wir in diesem Text sehen, Gott setzt Regierungen ein. Wir müssen uns fragen, wer ist der Haupthandelnde in dieser Geschichte? Wir würden wahrscheinlich sagen, ja okay, die Geschichte handelt von Saul, dann ist er doch der Haupthandelnde. Mit ihm beginnt der Text, alles dreht sich um ihn, er sucht die Esel, er macht viele Dinge. Aber nein, Saul ist es nicht. Die meiste Zeit wird er uns sogar als sehr passiv beschrieben. Er macht ziemlich wenig Aktives. Das einzig Aktive eigentlich in diesem Text ist, dass er sich versteckt. Saul ist nicht die Hauptperson in diesem Text. Auch Samuel, er hat den größten Redeanteil, aber ist trotzdem nicht die Hauptperson in diesem Text. Ich glaube, der Haupthandelnde in diesem Text ist Gott selbst. Ist euch aufgefallen, wie viele Zufälle es in dieser Geschichte gibt? Zufälligerweise laufen genau an dem Tag die Esel weg, wie es perfekt für Gott passt. Zufälligerweise hat Saul nach genau 3 Tagen in der Nähe von Samuels Stadt keine Lust mehr zu suchen. Zufällig erinnert sich genau dort der Knecht an Samuel. Zufällig treffen Samuel und Saul sich perfekt am gleichen Ort, zur gleichen Zeit und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind keine Zufälle, sondern Gott zeigt uns, dass er hier alle Ereignisse in seiner Hand hält. Diese 2 Kapitel zeigen uns, dass Gott alles weiß und dass Gott sogar alles lenkt, wie er möchte. Er weiß die ganze Zeit, wo die Esel sind. Er weiß die ganze Zeit, wo der andere Esel, Saul, ist. Sowohl sagt er es Samuel vorher, als auch er sagt es, als er sich im Gepäck versteckt. Gott weiß die ganze Zeit, wo verschiedene Menschen wann sein werden, was sie dabei haben, was sie sagen werden, was sie denken und so weiter und so weiter. Aber Gott weiß das nicht nur, sondern er lenkt es ganz aktiv. Unser Gott ist ein Gott, der Tieren ihre Bahnen zeigt. Unser Gott ist ein Gott, der das Los so lenkt, dass es richtig fällt, wie er es möchte. Unser Gott ist ein Gott, der die Wege von allen Menschen führt, selbst wenn sie nicht einmal wissen, wo sie gerade hingehen. Selbst wenn sie auf der Suche nach verlorenen Gegenständen oder Tieren sind, ist es Gott, der die Schritte der Menschen lenkt. Wir sehen hier in Kapitel 10, dass er sogar der Gott ist, der die Herzen der Menschen lenkt und verändert. So wie er Sauls Herz nimmt und verändert. Wir lesen in Sprüche 21, Vers 1, das Herz des Königs ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Was heißt das? Dass Saul zum ersten König Israels wurde, war kein Unfall, sondern der genaue Plan Gottes. Gott wusste zu diesem Zeitpunkt schon, was für ein König Saul werden würde. Mit viel Menschenfurcht, mit wenig Gottesfurcht, ein nicht besonders guter König. Und er hat ihn trotzdem genau dort installiert, wo er ihn haben wollte. Die Frage ist, siehst du das? Siehst du das in diesen 2 Kapiteln? Und es war nicht nur bei Saul so, sondern es war bei jedem und ist bei jedem Herrscher zu jeder Zeit so, dass Gott keine Zufälle passieren lässt, sondern dass er Könige einsetzt und Könige absetzt. Wahrscheinlich haben viele von euch mit Spannung die Ergebnisse der Bundestagswahlen letzte Woche verfolgt. Mir ging das so nach dem Gemeinschaftsgottesdienst. Ich bin nach Hause gefahren und habe erstmal mit Bernice Hochrechnung geschaut, am nächsten Tag nochmal geschaut, was heißt das jetzt, dann gesehen, abends hieß es noch, das BSW ist noch drin, morgens hieß es dann, es ist nicht mehr drin und so weiter und so weiter. Wisst ihr, was auffällt bei so einer Bundestagswahl? Nach einer Wahl sucht jede der Parteien schnell Gründe für ihren Erfolg oder für ihren Misserfolg. Da sagen die einen, die erfolgreich waren, wir hatten so viele engagierte Helfer. Unser guter Inhalt, der hat die Menschen einfach gepackt. Der hat sie überzeugt. Sie mussten uns ja quasi wählen. Und die Verlierer sagen, Wir müssen einen Generationenwechsel anstreben. Köpfe müssen rollen, Menschen müssen ihre Ämter aufgeben, wir müssen wieder relevant werden. Dieser Text zeigt uns, letztendlich hat Gott jeder Partei in seiner Vorsehung die Prozentzahlen zukommen lassen, die er wollte. Er hat die Herzen der Leute so gelenkt, wie er es wollte. Das ist bei uns heutzutage nicht anders, auch wenn wir eine Demokratie haben. Das ist bei uns heutzutage nicht anders als vor 3000 Jahren im Fall von Saul. Gott, er setzt Regierungen ab, er setzt Regierungen ein. Und das macht er bei den guten Regierungen und das macht er bei den semi-guten Regierungen und bei den ziemlich schlechten Regierungen. Er ist der König der Könige, der Regierungen ein- und wieder absetzt. Und ich möchte dich fragen, darf das etwas mit dir machen? Darf dir das helfen, politischen Veränderungen entspannter und gelassener entgegenzusehen? Dass du dich nicht von jeder neuen Information erschrecken lässt. Dass es dir deine Angst vor dem Morgen nehmen darf, weil auch der kommende Morgen von deinem Gott geplant wurde. Weil die Regierung, die sich vielleicht bis Ostern bildet, auch von deinem Gott installiert wurde. Darf dir das helfen, dich der kommenden Regierung unterzuordnen? Die Bösewichte hier am Ende unserer Geschichte, die haben Saul nicht anerkannt, aber das war falsch. Wir lesen in Römer 13, Vers 1, jeder aber soll sich der Obrigkeit unterordnen, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Und dann nochmal, um es nochmal deutlich zu machen, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wieso können wir so ein Prinzip befolgen, so ein Gebot Gottes annehmen? Weil wir den Gott kennen, der Regierungen ein- und wieder absetzt. Wir sind nicht dem Zufall ausgeliefert, sondern Gottes weisem Plan, Gottes Vorsehung. Spurgeon hat es in seinem Kommentar zu einem Psalm mal so ausgedrückt: Die göttliche Vorsehung ist ein sanftes Ruhekissen für sorgenbeschwerte Gemüter und ein Grab für alle Gedanken des Verzagens. Wenn du verzagst, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, was da alles kommen soll, was da alles für Spannungen sind, dann verlass dich doch darauf, dass derjenige, der das morgen geplant hat, dein guter Gott ist. Wenn du versucht bist, dir noch das nächste und übernächste Video zu allen möglichen Prognosen für die Zukunft anzuschauen, vertraue dem, der die Zukunft lenkt. Wenn du versucht bist zu verzagen, vertraue dem Gott, der die Herrscher beherrscht. Wir müssen nicht mit einstimmen als Christen in die Verzweiflung von denen, die meinen, durch diese Wahl sei unser Land verloren. Und gleichzeitig müssen wir unsere letzte Hoffnung für eine positive Zukunft nicht setzen auf irgendeine menschliche Regierung. Egal wie gut sie sein mag, denn unser Gott, er regiert. Er setzt Könige ein und Könige wieder ab. Er herrscht über alles. Am Ende freut sich der Großteil der Israeliten, dass Saul ihr König ist. Warum? Weil er alles hatte, was ihr Herz begehrt. Weil er groß war, weil er reich war, weil er gut aussehend war. Sie haben bekommen, was sie wollten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott gibt uns manchmal Dinge, die wir wollen. Wenn man diesen Text liest, kann man sich fragen, warum Saul? Warum gibt Gott seinem Volk einen geistlich irgendwie blinden König? Warum startet er nicht zum Beispiel direkt mit David oder mit Josia oder mit irgendeinem anderen richtig guten König? Warum mit Saul? Und ich glaube, die Kapitel 8 bis 10, also das, was wir letzte Woche gesehen haben und unsere beiden heute, sind eine Antwort. Gott gibt Israel einen König nach ihrem Herzen als Strafe und nicht als Segen. Als Strafe und nicht als Segen. Er gibt ihnen, was sie sich wünschen, obwohl ihr Wunsch nicht gut ist. Und er zeigt ihnen damit, dass es sich nie lohnt, Gott zu verwerfen für eigene Wünsche. Er sagt ihnen hier, ihr wolltet einen Mann nach eurem Herzen statt Gott, dann bekommt ihr einen Mann nach eurem Herzen statt Gott. Einen äußerlich gut aussehenden, aber innerlich geistlich ignoranten Mann. Einem König nach eurem aber nicht nach meinem Herzen. Was war die Konsequenz davon? Die Israeliten haben eine Regierung von Saul erlebt, die sie mehr von Gott weg als zu ihm hingeführt haben. Und erst unter dem Mann nach dem Herzen Gottes, nach David, kam die Bundeslade zurück, kam geistliches Leben zurück nach Israel. Ich glaube, dass das wichtig ist für uns und auch ziemlich hart. Manchmal, und ich sage Gott sei Dank nicht immer, gibt uns Gott, was wir uns wünschen, obwohl unsere Wünsche nicht gut sind. Wie oft kommen wir in Situationen, wo wir wissen, was richtig wäre, was Gottes Wille ist, aber wir wollen es nicht, wir wollen lieber unser eigenes Ding machen. Vielleicht empfinden wir dabei sogar Frieden in unserem Herzen. Vielleicht beten wir sogar regelmäßig für Dinge, die Gott nicht gefallen. Und dann kann es sein, dass Gott uns diese Dinge schenkt. Aber nur, weil du etwas erlebst, was du als Segen Gottes vielleicht ansiehst, wo du dich drüber freust, weil Gott dir etwas gibt, heißt es noch lange nicht, dass es ein Segen für dich ist. Nur weil Gott dir deinen Herzenswunsch erfüllt, heißt es noch nicht, dass es auch Gottes Herz mit Freude erfüllt. Manchmal, wenn wir uns nicht korrigieren lassen wollen, gibt Gott uns, was wir wollen. Nicht als segenreiche Gabe aus Freude, sondern als Strafe. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Saul? Was ist das, was dein Herz begehrt? Was wünschst du dir so sehr, dass du dafür bereit bist, Gottes Herrschaft zu untergraben? Was hat Gott dir vielleicht sogar schon gegeben, obwohl der Wunsch danach nicht gut ist? Vielleicht wünschst du dir unbedingt diese eine Beziehung und du verachtest bewusst Gottes Weisheit und Gott gibt dir diese Beziehung. Vielleicht wünschst du dir einen großen Urlaub, einen bestimmten Job, eine bestimmte Wohnung oder irgendetwas anderes, aber eigentlich geht es dir dabei überhaupt nicht um Gottes Wünsche, sondern um deine eigenen. Und die Frage ist, warum sehen wir in unserem Leben als Segen an, was wir als Segen ansehen? Die Israeliten haben sich gefreut, haben gesagt, ja, endlich, da ist der König, den wir wollten. Aber es wäre besser für sie gewesen, diesen König gar nicht erst zu wollen, sondern Gott zu wollen. Vielleicht ist unser übertriebener Luxus, unsere teuren Urlaube, unser Leben in Frieden manchmal gar kein Segen, sondern Ausdruck davon, dass Gott uns unsere fehlgeleiteten Wünsche erfüllt. Was ist die Konsequenz davon? Vielleicht sehen wir es jetzt noch nicht, sondern erst später, dass es uns nicht um Gott, sondern um uns selbst ging. Und dann werden wir sehen, dass unsere falschen Wünsche uns von Gott mehr weggetrieben haben als zu ihm hin. Und vielleicht kommen wir dann an einen Punkt, wo wir unsere jetzigen Wünsche tief bereuen, weil wir mit einem nichtchristlichen oder einem semi-christlichen Ehepartner aufwachen. Weil wir vielleicht am Ende des Lebens merken, dass wir unseren Luxus nicht mit ins Grab nehmen können. Weil wir ein Leben ohne Gott bevorzugt haben und seinen Segen ausgeschlagen haben. Hier und vielleicht sogar in Ewigkeit. Warum macht Gott das? Warum gibt er uns immer wieder Sauls unserer Herzen? Ich glaube, er gibt sie uns, damit wir erkennen, wie falsch unsere Wünsche sind und ihn um Hilfe bitten. Das Problem in diesem Text ist nicht Saul. Das Problem in diesem Text nicht Gott, der ihnen Saul schenkt, sondern das Problem in diesem Text sind die Wünsche, die fehlgeleiteten Wünsche der Israeliten. Das Herz des Problems ist das Problem des menschlichen Herzens. Ganz ehrlich, jeder von uns hat immer wieder fehlgeleitete Wünsche. Jeder von uns hat immer wieder Sehnsüchte, Dinge, die wir wollen, die uns von Gott und seinem Segen wegtreiben. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen nicht einfach mehr Informationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen auch nicht einfach ein bisschen mehr Anstrengung und dann kriegen wir das schon hin. Wir brauchen eine Herzensveränderung. Das Volk, es wollte einen König nach ihrem Herzen, aber ich würde sagen, wir brauchen einen König für unser Herz. Einen Helfer, der unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte verändert, der uns bitten lässt, Gott, dein Wille geschehe. Das ist ein König, den wir uns im ersten Moment gar nicht wünschen, aber der uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Und dieser König heißt Jesus. Jesus, er erscheint, als er auf die Bühne tritt, im ersten Moment so ganz anders als Saul. Saul, er war schön, er war gut aussehend, er war reich. Und Jesus, er wird als einer beschrieben, bei dem man lieber wegschaut, vor dem man das Angesicht verbirgt. Saul, er war größer als alle anderen. Jesus, er kam als niederer Diener. Saul, er sollte eingesetzt werden, um seine Feinde zu besiegen. Und Jesus, er hat seine Feinde geliebt. In Saul hat das Volk Ansehen, Reichtum, Sicherheit gesehen und Jesus, er verspricht dem, der ihm nachfolgt, Verachtung, Niedrigkeit und Verfolgung. Aber was ist der größte Unterschied? Saul, er war ganz offensichtlich nicht der versprochene Retter, weil er aus Benjamin kam. Jesus kam aus Juda. Saul, er war nicht der versprochene Messias, aber Jesus, er ist der Christus, was Messias auf Griechisch heißt. Jesus, er ist der Gesalbte, der wahre Gesalbte. Saul, er konnte den Israeliten höchstens äußerlich Gutes tun und etwas geben, aber Jesus, er kann inneren Frieden schenken. Er kann innere Veränderung schenken. Saul, er war ein Mann nach dem Herzen des Volkes. Jesus, er ist ein Mann für das Herz des Volkes. Willst du ein Herz haben, das gute Wünsche hat, das Sehnsüchte hat, die auf Gott ausgerichtet sind? Das Sehnsüchte hat, die in alle Ewigkeit gut sein werden, die dich nicht von Gott weg, sondern zu ihm hintreiben. Dann darfst du zwei Dinge nehmen, die untrennbar zusammengehören, nämlich Buße und Glaube. Egal, ob du Christ bist oder nicht, du darfst deine Schuld vor Gott bekennen, du darfst Buße tun. Buße tun bedeutet nichts anderes als umzukehren, 180 Grad in die andere Richtung. Du darfst anerkennen, dass deine Wünsche oft falsch sind, dass deine Wünsche oft fehlgeleitet sind, dass du dir Dinge erhoffst von Dingen, die, dass du dir Dinge erhoffst, die nicht gut sind. Umkehr bedeutet, deine Wünsche anzuerkennen und dann aber hinzugehen und zu sagen, ich möchte Gottes Wünsche zu meiner obersten Priorität machen. Und dann darfst du entsprechend handeln, wenn es Entscheidungen sind, die du beeinflussen kannst. Du tust Buße und dann darfst du glauben. Du darfst glauben, dass Gott dir gerne vergibt, dass er Jesus auf diese Welt geschickt hat, damit wir umkehren dürfen, damit wir Buße tun dürfen. Du darfst glauben, dass seine Wege besser sind, dass seine Wünsche für dein Leben besser sind als deine Wünsche für dein Leben, dass er regiert, dass Jesus gekommen ist, um für deine falschen Wünsche zu sterben, dass er dir gerne ein neues Herz gibt und dass er dich so tief verändert, dass deine Wünsche im Einklang mit Gott stehen und nicht mehr in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und weißt du, was dann passiert? Dann wirst du Gottes Segen erleben, der tiefer ist als alles, was deine schönsten Träume dir vormalen können. Und wenn du zu König Jesus gehörst, dann möchte ich mit dieser Ermutigung enden. Erst einmal, wie gut, dass Gott nicht alle unsere Gebete erhört. Wie viele Wünsche hatte ich in meinem Leben schon? Und ich kann dankbar zurücksehen, dass Gott sie nicht erhört hat. Aber das Zweite ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Einschränkung noch am Ende haben. Auch wenn du gottlose Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast, die du nicht mehr ändern kannst, liebt Gott dich immer noch. Gott ist so gnädig, dass er sogar unsere schlechten Wünsche und ihre Konsequenzen zu unserem Besten mitwirken lässt. Unglaublich. Gott schaut nicht auf uns, gewährt uns unsere Wünsche und ruft dann vom Himmel, Edgy, Pech gehabt, hättest du dir das nicht gewünscht, wäre es besser geworden. Nein, Gott ist so gnädig mit uns, wenn wir zu ihm gehören, verspricht er uns, dass sogar unsere falschen Wünsche, ihre Konsequenzen, unsere Entscheidungen und alles, was damit zusammenhängt, dass er es benutzt zu unserem Besten. Sei beruhigt in diesem Wissen, selbst deine gottlosesten Entscheidungen bringen Gott nicht dazu, sich gegen dich zu entscheiden. Er hat sich am Kreuz für dich verbürgt und sich auf ewig für dich entschieden. Er gibt uns ein neues Herz, was neue Wünsche, neue Sehnsüchte hat, die sich nach ihm und nach seinem Segen ausstrecken. Und darum möchte ich noch einmal beten. Vater, wir bitten dich, dass du genau das tust. Unsere Herzen nimmst und sie ausrichtest auf dich, weil du kennst, wo wir oft falsche Wünsche und falsche Sehnsüchte haben. Wir bitten dich, dass du unsere Wünsche so korrigierst, dass wir um die richtigen Dinge bitten, für die richtigen Dinge kämpfen und deinen Segen mehr haben wollen als irgendetwas, was wir auf dieser Erde erhaschen können. Ja, was bringt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist. Wir danken dir so sehr, dass du uns Buße und Vergebung und Erneuerung immer wieder aufs Neue anbietest und zusprichst durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.